Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 37. Heute wird es hell, sogar strahlend hell. Heute hören wir nämlich von der allerhellsten Laborröntgenquelle der Welt. Sie wurde gerade an der Universität Kassel installiert. Sie, liebe Hörer, werden sich jetzt fragen, was bitte hat das mit 3D-Druck zu tun? So viel sei vorab verraten, viel. Denn diese spezielle Röntgenquelle ermöglicht es nicht nur, fertig gedruckte Bauteile zu analysieren, sie erlaubt es auch, den Entstehungsprozess der Bauteile genau unter die Lupe zu nehmen. Und das eröffnet zahlreiche Optionen im Hinblick auf Qualitätskontrolle, Prozessoptimierung und sogar Materialentwicklung. Wie genau? Das erklären uns meine heutigen Gesprächspartner. Sie sind uns zugeschaltet aus der Universität Kassel. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen Professor Thomas Niendorf, Leiter des Fachgebiets Metallische Werkstoffe im Institut für Werkstofftechnik, sowie Dr. Alexander Lier, Leiter der Arbeitsgruppe Röntgen-Feinstrukturanalyse. Hallo zusammen, bitte stellen Sie sich selbst kurz vor.
Danke für die Einladung und grüße Sie. Mein Name, wie schon gesagt, Thomas Niendorf, Leiter des Fachgebiets Metallische Werkstoffe, so entsprechend auch meine Forschungsschwerpunkte. Ich kümmere mich im Fokus um metallische Werkstoffe in allen Facetten, von der Entstehung, wie zum Beispiel der additiven Fertigung, nachher bis zum Versagen. Die Brücke zum Verständnis, der Aufbau dieser Werkstoffe, die sogenannte Mikrostruktur, das Gefüge und das natürlich unter anderem mit der Röntgenografie untersucht, daher dieses Gerät bei uns auch im Fokus.
Herr Dr. Lier? Ja, hallo auch von meiner Seite. Alexander Lier mein Name. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Gruppe um Professor Niendorf. Und ich leite die Röntgenfeinstruktur bei uns im Haus mit dem ganzen Labor, was da drumherum gehört. Und betreue auch die Untersuchung für externe Gäste bei uns und schaue quasi in die Materialien rein, die der Herr Niendorf mir so zur Verfügung stellt.
Eine schöne Überleitung zum Thema, ins Thema rein, zur ersten Frage. Was kann man denn mit Ihrer extrem hellen Röntgenquelle sichtbar machen? Was können Sie damit sehen?
Wir sehen Sachen auf verschiedenen Skalen. Also klassisch fangen wir mal an, das, was die meisten von uns kennen, sei es jetzt beim Arzt eine Aufnahme oder die Durchstrahlungsprüfung von einer Schweißnaht zur Kontrolle von Rissen, inneren Fehlstellen wie Porositäten oder Einschlüsse. Also die klassischen bildgebenden Verfahren können wir da für sehr kleine Orte herstellen. Aber wir nutzen auch noch einen anderen Effekt, dass wir Rückschlüsse auf die atomare Stapelfolge beispielsweise nehmen können. Also nicht nur diese, wir strahlen auf einen Bauteil ein und auf der Rückseite belichten wir einen Detektor und der gibt uns dann ein Bild. Wir nutzen auch die Strahlung, die in alle Richtungen quasi weggestreut wird, die fangen wir ein und können so auf atomare Stapelfolgen und Stapelabstände Rückschlüsse ziehen und können da schon gucken, ist denn diese atomare Stapelfolge irgendwie gestört, sei es jetzt durch Druckspannung oder Zugspannung. Also das heißt, die Stellen ausfindig machen, wo dann später dann die Risse zum Beispiel entstehen können.
Das heißt, Sie durchleuchten nicht nur die Bauteile, sondern Sie, wir haben es gesagt, Sie fangen die streuende Strahlung auf und das ist dann die Röntgenbeugung. Sie analysieren die Röntgenbeugung. Mhm.
Ganz genau. Das ist die Röntgenbeugung, also ist die Strahlung, die in eine ganz bestimmte Richtung in den Raum abgestrahlt wird. Und das ist dann halt auch abhängig von dem Material und gibt uns dann mehr Aufschluss, als wenn wir nur, sage ich mal, auf der Rückseite der Probe den transmittierten Strahl auffangen würden.
Okay, das Prinzip dieser Röntgenbeugung, die Sie jetzt erläutert haben, das ist ja nicht ganz neu. Das ist schon länger bekannt, etwa seit 100 Jahren. Stellt sich mir die Frage, was kann Ihre Anlage, was andere bisher nicht konnten?
Ja, also wir können das so ein bisschen vergleichen mit der Fotografie. Wir wollen ja jetzt auf atomarer Ebene die Position, die Abstände der Atome und den Aufbau des Kristallgitters untersuchen. Bislang macht man das auch schon, allerdings für eher ich nenne es mal statische oder stehende Systeme. Also wenn ich jetzt ein Foto mache von einer Person, die steht, dann reicht mir ein kleines Teelicht als Beleuchtung und ich habe eine gewisse Blendenöffnungszeit. Und wenn die Person nicht wackelt, dann kriege ich ein ziemlich scharfes Bild hin. Jetzt haben wir aber das Problem, dass das Ganze dynamisch wird. Das heißt, die Person, die ich fotografiere, läuft an meiner Kamera vorbei. Und wenn ich da jetzt die Blendenöffnungszeit aufgrund des Teelichts, was mir als Licht zur Verfügung steht, lange offen halte, dann sehe ich die Person nicht scharf abgebildet, sondern dann sehe ich nur so einen Streifen an der Kamera vorbeiflitzen. Mhm. Also das heißt, wir müssen quasi in einer kürzeren Zeit noch deutlicher gucken können. Naja, und dann machen wir das, was jeder Fernsehübertrager bei den Fußballspielen macht. Er packt ganz viel Stadionlicht oder ganz viele Scheinwerfer ins Stadion. Das liegt nicht daran, dass die Fußballer sehen, wo der Ball ist, sondern das liegt daran, dass ich möglichst mit großer Auflösung, HD-Kameraqualität, bewegte Bilder in kurzer Zeit aufnehmen möchte. Und das machen wir auch. Wir erhöhen quasi die Leistungsdichte unserer Quelle, um dann in kürzerer Zeit die gleiche Qualität an Aufnahmen zu bekommen und dann halt ganz viele kleine Bilder hintereinander machen zu können. Und dadurch brauche ich halt natürlich viel mehr Intensität auf Seiten meiner Lichtquelle.
Okay, das heißt, Sie arbeiten mit einer sehr hohen Strahlungsintensität, mit einer sehr hohen, sehr großen Helligkeit. Sagen Sie mal eine Einheit. Wie misst man sowas?
Wir kalkulieren da immer in einer sozusagen Photondichte, also die Lichtteilchen, jetzt egal, ob es im sichtbaren Licht ist oder im Laserlicht, das wird ja immer in Photonen klassifiziert. Und bei uns ist das so, dass wir auf eine kleine Fläche von etwa 50 µ diese 1000 Watt an Energiedichte aufbringen, was also sind 10 hoch 14, also ist eine 10 hoch 14 Anzahl an Teilchen pro Sekunde, die wir dann auf so einer kleinen Fläche haben. Die Standardlichtquellen, die man in solchen Experimenten aufbauen, haben die Hälfte oder weniger als die Hälfte.
Und trauen Sie sich im Vergleich zum Röntgenapparat beim Arzt?
Ja, der hat so 10 hoch 6, 10 hoch 7 maximal.
Okay. Stellt sich mir die Frage, okay, Sie haben jetzt deutlich gemacht, die Strahlungsintensität ist enorm, ist hoch. Frage, wie schafft die Röntgenquelle, Ihre Röntgenquelle, eine derart hohe Leistung und das auch noch dauerhaft?
Ja, das ist diese technische Raffinesse an dieser Anlage tatsächlich, weil wir bei den konventionellen Röntgenröhren das Problem haben, dass wie bei einer Wolfram-Glühbirne kann man das vergleichen. Wir haben Komponenten, die werden hochthermisch belastet. Mhm. Und die glühen richtig hoch. Und wenn ich jetzt die Leistung noch weiter aufdrehe, macht es irgendwann Peng und das Glühwendel ist durchgebrannt. Genau. Und jetzt muss ich ja aus diesem Aufbau diese hohe thermische Energie rausbringen. Mhm. Und da reicht auch eine normale Wasserkühlung nicht mehr aus. Und der Erbauer oder die Konstruktionsidee an dieser Anlage ist, dass dieses Material, was da zum Leuchten gebracht wird, um die Röntgenstrahlung zu emittieren, schon flüssig ist. Denn da habe ich den Vorteil, ich kann dieses Material in einem Kreislauf umpumpen und kann ihn dann kühlen und im gekühlten Zustand wieder diesen Wechselwirkungspunkt zur Erzeugung von Röntgenstrahlung zuführen.
Wie tief und in welcher Auflösung können Sie denn in metallische Bauteile reingucken?
Die Tiefe können wir tatsächlich ein bisschen variieren. In unserem hier geplanten Fall rechnen wir mit so 2 mm Probendicke, die wir komplett von oben bis unten analysieren können. Bei dickeren Bauteilen ist es uns dann leider nur möglich, eine gewisse Tiefe unter der Oberfläche zu erreichen. Das kann variieren von 5 Mikrometer unter der Oberfläche bis halt zur Bauteilmitte von 1 Millimeter.
Das reicht aber ja nicht, um größere massive Bauteile zu analysieren.
Das ist richtig. Wir können größere Bauteile durch Präparationsschritte dann, die wir dazwischen schalten müssten, analysieren. Aber in diesem Effekt oder in diesem Fall ist es ja auch so, wir wollen ja währenddessen mit der Probe, was passiert, diese Messungen machen. Und da reicht es uns, wenn wir an einen kleinen Punkt hingucken, lernen über das, also die Messergebnisse auswerten. Wir lernen daraus etwas und das können wir dann auf größere Bauteile übertragen, das Wissen.
Genau, und Sie schauen ja, dazu kommen wir gleich, in das Bauteil, während es entsteht. Quasi in den Meltpool oder wie auch immer, womit gedruckt wird. Deshalb reichen im Zweifel diese 2 Millimeter, die Sie durchblicken können. Kommen wir gleich zu, wie gesagt, noch eine letzte Frage zur Strahlungsintensität. Die ist, wie Sie eindringlich geschildert haben, sehr hoch. Stellt sich mir dann wieder die Frage, wie schützen sich die Nutzer der Anlage vor dieser Strahlungsintensität?
Ja, das ist auch ein komplexer Teil der Anlage, muss man dazu sagen, denn wir müssen die komplette Anlage einhausen. Also da kommt ein gesamtes Strahlenschutzgehäuse drumherum. Und dieses Gehäuse schirmt quasi die Strahlung von der Umwelt ab, sodass wir außerhalb der Strahlenschutzhütte die normalen Bedingungen haben, wie ich sag's mal zu Hause in der Küche oder im Schlafzimmer. Daher auch der hohe Technologiegrad, denn die Anlage muss komplett autark laufen, währenddessen wir die Experimente machen. Und wenn ich die Probe einmal positioniert habe, verlasse ich quasi den Raum. Der wird dann mit verschiedenen Schlüsselsystemen, sage ich mal, auch abgeschlossen, damit da wirklich nichts passieren kann. Und eine externe Behörde macht auch vorher einen Check. Also wir dürfen die Anlage gar nicht in Betrieb nehmen, solange diese Hütte und diese komplette Schutzeinrichtung vorher von unabhängigen Gutachtern abgenommen wurden. Und danach drücke ich quasi von außen die Knöpfchen und innen drin läuft alles ziemlich autark ab.
Okay, gut. Ich hatte es gerade schon angedeutet, Sie schauen nicht nur in fertige, in abgekühlte Bauteile rein, sondern Sie wollen in entstehende Bauteile reingucken, die im Druckprozess sind. Und damit sind wir beim eigentlichen Thema dieses Podcasts, nämlich dem 3D-Druck. Erklären Sie, wie schauen Sie in den Bauprozess rein?
Da würde ich jetzt gerne übernehmen. Also wie schauen wir direkt in den Prozess hinein, ist eine zentrale Frage und es ist ganz viel Kunst, das hinzubekommen. Wir müssen genau wissen, wo wir mit unserer Röntgenquelle im Bauprozess hinschauen. Das heißt, es geht um Positionierung des Bauteils, das gerade entsteht, und des Röntgenstrahls. Der Röntgenstrahl hat nur eine gewisse Ausdehnung. Wir sprechen von einigen Mikrometern an Breite. Und wenn das alles zueinander ordentlich positioniert ist, können wir diesen Röntgenstrahl entweder richten auf den Schmelzpool oder auf einen Bereich in einer definierten Abstandsgröße zu diesem Schmelzpool. Und somit können wir in Gänze das Bauteil dort bewerten.
Nun gibt es verschiedene Drucktechnologien, mit denen Metalle in Form gebracht werden können. Laser, Powderbed Fusion, Binder Jetting, Wire Arc Additive Manufacturing, gibt eine ganze Reihe. Kann die Röntgenfeinstrukturanalyse mit all diesen Verfahren kombiniert werden?
Prinzipiell ja. Mit manchen geht es einfacher, mit manchen ist es dann doch deutlich schwerer zu kombinieren. In unserem Falle werden wir auf das Laser Auftragsschweißen setzen, weil wir einen Prozess somit haben, der ein Bauteil im freien Raum entstehen lassen kann. Wir sind also nicht in einem Pulverbett unterwegs. Das Pulverbett würde uns das Leben deutlich erschweren und somit dieses Verfahren deutlich besser geeignet für die Kombination mit der Röntgenquelle. Und weiterer Vorteil in dem Laserauftrag schweißen, wir können sehr gut Multimaterialien verarbeiten. Das heißt, eine der Zielgrößen ist, gezielt auf gemischte Pulver zu setzen, um dort Schicht für Schicht andere Materialien aufeinanderzusetzen und zu verstehen, wie sich dann die chemische Zusammensetzung auf das Bauteil, auf den Werkstoff selber nachher auswirkt.
Sie sagen, pulverbasiertes Laserauftragsschweißen. Funktioniert es auch mit drahtbasiertem Laserauftragsschweißen?
In der Tat funktioniert es auch mit dem Draht und wir werden es hier bei uns dann hybrid haben. Das heißt, wir werden sowohl Draht als auch Pulver kombinieren können, um dann die höheren Auftragsraten zum Beispiel zu haben, also gezielt die jeweiligen Verfahren die jeweiligen Vorteile der Verfahrensvarianten zu nutzen.
Und funktioniert das mit allen druckbaren Metallen?
Es wird mit allen druckbaren Metallen funktionieren. Der Vorteil bei den Metallen im Gegensatz zu den Kunststoffen ist ja, dass sie kristallin sind in jederlei Hinsicht, es sei denn, wir nehmen die metallischen Gläser jetzt mal mit auch in die Betrachtung hinein, aber dieses Kristalline ist ja das, was uns die Beugung erlaubt und somit Metalle gänzlich möglich.
Das heißt, amorphe Metalle entziehen sich ihrer Beobachtung?
Die amorphen Metalle entziehen sich so mancher Beobachtung. Die Beugung können wir dann nicht mehr nutzen. Also diese Beugungsinformationen beruhen darauf, dass wir kristalline Phasenanteile haben. Aber durchschauen durch das Bauteil, also die Radiographie, das ist weiterhin möglich und somit die zum Beispiel Analyse der Schmelzbades hinsichtlich seiner Tiefe oder aber auch hinsichtlich der Fehlerentstehung.
Sie hatten es schon erwähnt, Kunststoffdruckprozesse lassen sich ebenfalls analysieren. Habe ich das richtig verstanden?
Wir werden ja auch einen speziellen Aufbau haben, der den Verarbeitungsprozess Kunststoffe mit abbildet. Wir müssen auch aber da wiederum schauen, was ist möglich. Im Bereich der Kunststoffe wird die Röntgenanalyse noch nicht so weitgehend, so tief und sicher eingesetzt. Aber in diesem Gerät ist es auch eine Zielgröße zu erfahren und zu bewerten, wie weit kommen wir denn mit den Röntgeninformationen auch in den Kunststoffen. Und auch in den Kunststoffen gibt es teilkristalline Phasen oder teilkristalline Kunststoffe. Und somit auch da ist eine Analyse möglich, aber deutlich, deutlich herausfordernder als bei den Metallen, wo diese Verfahren einfach groß geworden sind.
Okay, kommen wir zu einer der Kernfragen. Was genau wollen Sie während des Bauprozesses sehen? Welche Sensoren sind integriert?
Genau, also der zentrale Sensor ist ja die Röntgenquelle und über die Röntgenquelle werden wir zwei verschiedene Aspekte bewerten können. Einerseits, wann und warum kommt es in einem gewissen Fertigungsprozessfenster zur Entstehung von Defekten? Wir alle kennen hier in diesem Forum Lack of Fusion Defekte, andere Poren, die ja eine der großen Herausforderungen auch bei der additiven Fertigung sind. Und hiermit mit der Radiographie, also mit der Durchleuchtung unserer Strukturen werden wir bewerten können, in welchen Prozessfenstern ist es einfach ungünstig, wenn wir ein Material A verarbeiten, wo sollten wir also nachher wegbleiben. Und das ist eine der Zielgrößen. Das andere ist dann die Analyse, wie es der Herr Dr. Lier schon gesagt hat, des Aufbaus unserer Werkstoffe, also welche Gefügebestandteile nachher haben wir. Und wir wissen, wenn wir in den Bauprozess hineinschauen können, in einigen Werkstoffen sind multiple Phasenumwandlungen, also Änderungen im Aufbau unserer Werkstoffe während des Abkühlens zum Beispiel oder des immer wieder Erwärmens durch diese sogenannte intrinsische Wärmebehandlung, sind entscheidend, um nachher wirklich den Werkstoff mit seinen Eigenschaften darstellen zu können, den wir in der Anwendung haben wollen. Und das erlaubt uns hier die Röntgenquelle. Wir werden das aber weitergehend kombinieren mit Thermografie, zum Beispiel einer Thermografiekamera, mit weiteren Thermosensoren, um dann wiederum zu koppeln die Informationen von der Röntgenquelle mit den Informationen, die wir dann von der Thermografiekamera zum Beispiel haben, um zu verstehen, diese lokale thermische Geschichte, wie wirkt die sich nachher auf die endgültigen finalen Werkstoffeigenschaften aus. Und um das Ganze dann noch weiterhin zu komplementieren, wird es weitere Sensoren geben. Es ist eine offene Plattform. Wir können also beliebig weitere Sensoren dort nachher integrieren, so zum Beispiel akustische Sensoren, um zu verstehen, ist dann doch irgendwo ein Riss entstanden. Das zeigt sich dann in einem akustischen Signal. Das ist eine Möglichkeit. Magnetische Charakterisierung, also vieles ist noch möglich, aber in dieser ersten, ich nenne es mal einfach Ausbaustufe, im Wesentlichen die thermischen Informationen und die Informationen der Röntgenquelle.
Viele Sensoren, sagen Sie, heißt, das Ergebnis werden viele Daten sein. Können diese Daten on the fly, sage ich mal, genutzt werden, um auftauchende Fehler während des Bauprozesses sofort zu korrigieren?
Das wird möglich sein. Das wird in einer zweiten Stufe vielleicht echt möglich sein. Wir müssen erst die Grenzen des Systems natürlich jetzt verstehen. Das ist ja ein Neuaufbau. Aber es ist ganz klar Zielgröße, im nachher zweiten Schritt diese Echtzeitdaten auch wirklich zu nutzen, um in den Prozess aktiv einzugreifen.
Sie wollen die Technologie auch nutzen zur Entwicklung, ich hatte es in der Einleitung kurz erwähnt, zur Entwicklung neuer Materialien. Können Sie das kurz erläutern? Wie soll das funktionieren?
Das ist eine der wesentlichen Aufgaben dieser Anlage, sogenannte Materialbibliotheken zu schaffen. Also über die Möglichkeiten des Pulverauftragsschweißens, über das gezielte Verschneiden der Legierung in dem einzelnen Punkt, in der einzelnen Ebene zu verstehen, welche chemischen Zusammensetzungen lassen sich zum Beispiel defektfrei verarbeiten, wo tauchen diese Risse nicht mehr auf, in welchen chemischen Zusammensetzungsfenstern tauchen diese Risse auf. Und da wir diese Echtzeitanalysen bekommen und auch wissen, wie diese mehrfachen Phasenumwandlungen dann als Funktion der Prozessrandbedingungen dort resultieren, können wir gezielt nachher sagen, in welchen Bereichen wir die richtigen Materialien haben. Und wir können aufgrund der Tatsache, dass wir auf bis zu 7 Pulvertanks zugreifen können, hier sehr effizient wirklich ganze Zusammensetzungsbereiche aus einem sogenannten Phasendiagramm, also aus diesem Mischungsdiagramm der Elemente zusammenstellen, analysieren und somit sehr effizient neue Materialien, neue Legierungen für die Anwendungsfelder, die wir im Fokus haben, dann nachher erdenken und auch umsetzen.
Welche Anwendungsfelder haben Sie im Fokus?
Es sind die typischen Anwendungsfelder, die wir mit der additiven Fertigung verknüpfen. Natürlich sind das sehr spannende Anwendungen im Bereich der Biomedizintechnik, neue Implantatwerkstoffe. Es ist der Bereich des Werkzeugbaus, des Toolings, wo wir entsprechende neue Stahlwerkstoffe kreieren wollen, die dann zum Beispiel keine Warmrissigkeit, keine so hohe Empfindlichkeit gegenüber ständigen Temperaturwechseln haben, um Standzeiten zu verlängern. Das sind Leichtbaukomponenten für Automobil, Luftfahrt zum Beispiel, also neue Legierungen auf Aluminiumbasis und somit die typischen Anwendungsfelder der additiven Fertigung, da wo ich von der Freiformgeometrie schon profitiere, aber wenn das in Kombination mit neuen Werkstoffen dann umgesetzt werden kann, ich einfach den nächsten konsequenten Schritt in der additiven Fertigung dann nachher gehen kann.
Okay, das soll mir bis hierher erstmal reichen zur Technologie. Lassen Sie uns auch kurz über Geld reden. Sagen Sie doch mal, was kostet so eine Anlage?
So, die Röntgenanlage, die Röntgenquelle als ein Kernbaustein an sich kostet 500.000 Euro. Und die Anlage, die dann nachher in diesem hohen Freiheitsgraden es erlauben wird, additiv zu fertigen, rundet das Ganze dann nachher im Gesamtpaket auf eine Summe von über 2 Millionen Euro ab.
Das heißt, das wird sich nicht jeder Nutzer von 3D-Druckern kaufen können. Denken Sie in irgendeiner Weise an eine Vermarktung, dass man das Labor bei Ihnen von außen nutzen kann?
Das ist eine der zentralen Zielgrößen. Wir werden das System öffnen. Das System ist gefördert über Mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das heißt, auch da natürlich im Sinne der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dieses Gerät soll der gesamten Nation dann auch dienen können. Das heißt, alle Interessierten sind eingeladen, sich an uns zu wenden und zu fragen, wann denn mögliche Prozessfenster bestehen. Also eine Anlage offen für die gesamte Community von der Grundlagenforschung bis in die Anwendung, bis in die Industrie. Hier darf jeder kommen und bei uns entsprechend messen.
Okay, Sie sagen, alle Interessierte können das nutzen. Führt mich zu meiner Schlussfrage. Gucken Sie mal in eine Glaskugel oder sagen Sie mir, was erträumen Sie sich? Was könnte auf Ihrer Anlage vielleicht irgendwann in 1, 2, 5, 10 Jahren entwickelt werden? An neuem Material, an neuen Bauteilen? Spinnen Sie doch einfach mal ein bisschen.
Also erst einmal wünsche ich mir, dass wir wirklich sehr viele Anwender kommen, die mit spannenden Fragen auf uns zukommen und unsere Anlage mit nutzen. Ich träume davon, dass diese Anlage dann wirklich durchläuft, 24/7, also genau das, was sie machen soll, dann macht. Es erlauben, neue Werkstoffe zu erforschen. Und dann hoffe ich, dass in wenigen Jahren bereits zum Beispiel im Bereich der Implantartechnologie einige der dann auf unserer Anlage neu designten Legierungen tatsächlich schon in den Anwendungsfall kommen, also auf Titanbasis, aber mit hochgradig bioverträglichen Materialien, dass diese dann wirklich im Einsatz sind und klar ist, den Werkstoff gibt es nur, weil er auf unserer Anlage so erdacht und umgesetzt wurde. Das würde ich mir an der Stelle träumen.
Okay, wenn ich jetzt eine tolle Idee hätte und würde sie gerne mal bei Ihnen durchleuchten lassen, wie knüpfe ich, auf welchem Wege knüpfe ich Kontakt?
Sie schauen einfach bei mir auf die Homepage und sehen alle Kontaktinformationen und dann kurze Wege mich direkt kontaktieren und dann sprechen wir über Möglichkeiten und Zeitfenster.
Prima, sobald ich die Idee habe, melde ich mich bei Ihnen.
Das würde mich sehr freuen.
Professor Niendorf, Herr Dr. Lier, das hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
Gerne. Sehr gerne.
So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 37. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Das heißt auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, dann empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.